Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Und heute wieder bei mir zu Gast ist Krypto-Experte, Investor und mittlerweile auch Vater Julian Hosp. Heute sprechen wir unter anderem natürlich über die aktuellen Marktentwicklungen rund um Bitcoin, Krypto und sprechen auch mal ein bisschen über die gesellschaftlichen Implikationen der Blockchain-Technologie. Also die große Frage, was die Blockchain-Technologie mal abseits vom Finanzmarkt für uns, dich und mich, bedeuten könnte. Außerdem geht Julian auch ein bisschen auf seine aktuelle Anlagestrategie ein, was Krypto betrifft. Wir sprechen auch über andere Assetklassen, wie zum Beispiel Immobilien und Aktien und machen wirklich einen vollen Rundumschlag rund um das Thema Finanzen und Investieren. Und deswegen ist diese kurze und knackige Folge für dich auf jeden Fall geeignet, wenn du dir über das ganze Thema auch schon Gedanken gemacht hast, auch mal ein aktuelles Status-Update aus der Kryptoszene haben möchtest, weil aktuell kann man ja wirklich sagen, ist der Markt wieder sehr volatil, es geht hoch, es geht ab und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass du weißt, auf was du dich einlässt, wenn du vorhast, in Krypto zu investieren. Ich würde sagen, wir starten los und ich wünsche viel Spaß mit Julian Hosp. Das heißt, du bist jetzt gerade in Singapur.
Singapur.
Wie ist da die Lage aktuell so? Wie fühlt sich das an in Singapur?
Ich bin seitdem, wann habe ich das letzte Mal geredet? Wahrscheinlich ein halbes Jahr her oder so. Immer schon da. Ja, Singapur ist halt, die haben halt Covid ganz anders gemacht als jeder, also halt als die ganzen europäischen oder amerikanischen Länder. War halt super strikter Lockdown am Anfang, 2 Monate. Es gab halt kein Covid hier und die Grenzen waren halt zu, also du konntest zwar raus, aber du hast dann, also ich kenne genug Leute, die sind raus und sind nicht mehr reingekommen. Und Singapur hat halt die Grenzen zu.
Und immer noch?
Also, ja, immer noch, ja, immer noch.
Und gibt es da so Aktuelles?
Die wollen, also zurzeit haben sie jetzt, ich glaube irgendwie die Hälfte ist jetzt hier durchgeimpft, doppelt. Und die wollen irgendwie auf 3/4. Und wenn die 3/4 haben, dann wollen die aufmachen. Und das haben die jetzt irgendwie dann mit Ende Juli und da pushen die jetzt irgendwie die ganze Bevölkerung hin, dass die halt sagen, ja, jetzt einen Monat noch durchhalten und dann machen wir alles auf und dann sollte alles passen. Und wir haben auch, also wir haben diese Covid, diese Delta-Variante, die halt jetzt irgendwie in Australien ist und so weiter, die hatten wir vor 2 Monaten und da war dann auch mal ganz kurz, dass sie ganz kurz mit den Restriktionen raufgefahren sind, aber jetzt ist wieder alles ganz normal. Also im Land selbst merkst du es eigentlich hauptsächlich über die Maskenpflicht, aber ansonsten merkst du es eigentlich im Land nicht wirklich. Du merkst wirklich eher, dass die Grenze zu ist.
Ja, 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 das ist krass. Also ich habe auch einen Kunden, der in Singapur arbeitet, bei einem Finanzunternehmen und der hat gesagt, der konnte jetzt einfach nicht raus, weil er wusste, dass wenn er rausgeht, dass er nicht mehr rauskommt, dass er nicht mehr reinkommt. Und das ist ja auch so, wie es Australien gemacht hat. Und das ist halt so auf der einen Seite zwar gut für die Leute, die nicht reisen wollen so und dort wohnen, aber die Nachhaltigkeit dieser Strategie ist mir noch nicht so ganz bekannt gewesen. Also jetzt, wenn alles gut geht, also ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich habe heute 2 Posts gemacht, repostet in New York, fette Party wieder, in London fette Partys. Ich habe auch schon ein paar Partys wieder erlebt, jetzt in Portugal. Also es scheint tatsächlich wieder Licht am Ende des Tunnels zu geben jetzt.
Ja, ich meine, ich hoffe, dass es ja nachhaltig ist. Also letztes Jahr war ja genau das Gleiche. Also war ja doch auch, also vor einem Jahr war es ja. Ja, ich habe genau dieses Fenster, das haben wir ein bisschen verpasst, weil da war meine Frau schwanger und da sind wir dann nicht geflogen und da hätten wir aber fliegen sollen und das haben wir uns aber irgendwie nicht getraut. Ja, und wie wir dann fliegen wollten, da war dann in Österreich schon wieder und in Europa waren dann schon wieder die ganzen Lockdowns.
Ja, letztes Mal, als wir gesprochen haben, da war ich in Mexiko, das weiß ich noch.
Ja, und wann war das?
Das war ziemlich genau im Oktober, November muss das gewesen sein, als wir den Livestream hatten.
Weißt du es noch, hatte ich da schon Kind oder noch nicht?
Ich glaube, du bist frischer Vater geworden, doch.
Okay, dann war es wirklich, ja, war es Oktober, November,
ja. Krass. Ja, du bist frischer Vater geworden.
Ja, gut, wenn du da in Mexiko warst, ja, krass, ja, ist 9 Monate her jetzt, ja. Ja, ja.
Mhm. Und, wie fühlt sich so an jetzt, wo man das Ganze so ein bisschen gespielt hat?
ach, jetzt ist er halt größer, jetzt ist er 8 Monate. Ja, noch kann er nicht so viel jetzt, wo du jetzt irgendwie so da als Dad so das Ding hast, so, boah, krass, jetzt kann ich da aber irgendwie was lernen. Noch ist er immer noch sehr an die Mutter gebunden, das merkst du schon. Es wird immer mehr, aber es ist schon, also allein durch das, ja, durch die Brust und Breastfeeding und also das ist, ja, das ist eine ganz andere Bindung, oder? Die, was die Mutter da hat, gerade am Anfang in diesen, ja, frühen Monaten. Ja, mittlerweile wird er schon ein bisschen wilder und fängt halt an, auch ein bisschen zu experimentieren. Ja, die meisten Dads, mit denen ich so rede, die sagen halt so nach 2 Jahren meistens, da kommt so ein richtiger Switch. Also, ich lasse es einfach passieren. Also, ich bin jetzt weder, dass ich jetzt irgendwie reinstress oder mich denke, oh, da muss jetzt irgendwie. Und auf der anderen Seite denke ich, will ich jetzt aber auch nicht. Also, ja, ich spiele mit ihm, ich lese ihm vor. Das ist ja ganz cool. Genau.
Ja, es hat noch so. Am Anfang, eben wie du sagst, das stimmt, da ist noch kein wirklicher Charakter zu sehen. Es ist noch schwer, da wirklich sowas. Also ich denke, eine Empfindung muss auf jeden Fall da sein, aber es ist wahrscheinlich noch nicht so dieses Gefühl. Also was ich immer gehört habe, ist so, man hat das, wenn die so 2 Jahre alt sind, dann lernen die jeden Tag was Neues. Und das ist dann so super faszinierend, wenn man denen so zugucken kann, wie sie einfach jeden Tag irgendwie was Neues aufpicken oder was Neues machen oder was Neues sehen und wie sie reagieren. Das sei dann scheinbar so die Phase, wo es dann auch wirklich so super interessant wird.
Ja, ich merke einfach auch, ich spiele halt ganz anders wie zum Beispiel jetzt meine Frau, oder? Und es ist jetzt nicht, dass ich jetzt besser oder sie besser spiele, es ist einfach komplett anders. Bei mir ist halt Spielen immer gleich irgendwie sofort Bausteine raus und ich baue halt die Bausteine und dann schaue ich halt, ob er die umschmeißt. Wenn er sie nicht umschmeißt, dann helfe ich ihm, sie ihm umschmeißen. Oder was, wir spielen halt Flieger und bei uns, also mir kommt halt vor, das ist bei mir halt so ganz natürlich, oder? Immer ist halt, da ist halt viel Bewegung drin und halt viel Action und bauen und tun und so weiter. Und meine Frau, die sitzt halt auch einfach mal mit ihm da und da passiert mal 5 Minuten nichts, sondern ist einfach nur mal schauen oder einfach nur mal. Und da denke ich mir immer so, da ist bei mir dann immer so, okay, jetzt müssen wir irgendwas machen, oder? Und ich merke halt einfach, dass da einfach ein ganz anderes Spielen auch ist. Das sagt sie auch selbst, also und sie würde gar nicht auf die Ideen kommen mit so ein paar Sachen, die ich oft so mache, oder? Mache so eine Rutschbahn und dann rutscht er halt da runter. Ich sag sie mal, auf so eine Idee würde sie gar nicht kommen. Und in die denkt man oft, ja, okay, und ich würde dafür auf ganz andere Ideen dann nicht so kommen, oder? Mhm. Und ja, ich glaube, das ist ja halt diese Polarität, die da total, glaube ich, wichtig ist für ihr Kind, ja.
Ja, geil. Ja, ist auf jeden Fall schön zu hören, dass das alles gut ist, dass alles gesund ist und dass du da.
Du, bei uns, also es ist gesund, es läuft alles gut, Business ist gut. Investments sind gut, Fitness, also es ist, wie gesagt, das Einzige, was wirklich so ein bisschen ist, ist diese persönliche Freiheit. Ich hoffe, dass die halt jetzt irgendwie so mit diesem Jahr und dann nächstes Jahr wieder zurückkommt und dann ist eigentlich alles wieder diddle-daddle-dop.
Ja, du hast jetzt Investments und Business, hast du jetzt ganz klar getrennt kommuniziert. Vielleicht können wir da direkt mal rein, weil ich habe auch so für mich jetzt mal, als jemand, der bis vor kurzem sich noch nie mit dem Thema Finanzen groß beschäftigen wollte, habe ich jetzt auch gemerkt, okay, es gibt einen Unterschied zwischen Investments und Business, weil für mich war es immer das Gleiche. Überall, wo ich investiert habe, habe ich auch gleichzeitig ein Business gemacht. Also ich habe nur private Investments gemacht, die ich dann auch begleitet habe. Und jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich angefangen zu investieren in Aktien. Jetzt bin ich mit 2,5% meines Vermögens mittlerweile auch in Krypto drin. Und deswegen wollte ich einfach auch mal dir mal widersprechen, weil du hast mir ja noch gesagt, als es dann wieder so richtig hochgegangen ist im November, so, hey Misha, komm, jetzt start mal rein.
Ja, gutes Timing, ja.
Bitcoin, Ethereum hast du mir gesagt. Wie sieht's denn jetzt bei dir aus, wenn du von Investment sprichst? Reden wir da von Krypto-Investments jetzt oder sprechen wir da auch noch von anderen Sachen, die du nebenbei machst?
Nein, ich bin sehr diversifiziert investiert. Ich habe Aktien, ich habe Krypto, ich habe Edelmetalle, ich habe Rohstoffe, ich habe Anleihen. Ich habe jetzt alle meine Immobilien verkauft dieses Jahr. Das war ein längerer Prozess, immer so dieses Sprichwort, du kannst an einem Tag so viele Immobilien kaufen, wie du an einem Tag, wie du dein ganzes Leben lang nicht verkaufen kannst. Ja, das sind eigentlich so, ja, Startup-Investments habe ich jetzt mal keine neuen gemacht. Letztes Jahr habe ich welche gemacht, vor 2 Jahren, aber da bin ich ein bisschen vorsichtiger, also mit den ganzen illiquiden Investments, da bin ich ein bisschen vorsichtig, habe ich zurzeit nicht wirklich Kapital, das ist so ein bisschen die Übersicht.
Warum hast du deine Immobilien verkauft? Ist es, weil es jetzt halt gerade auch All-Time-High ist oder gab es da auch noch andere Gründe?
Also ich habe so meine Leute und Anführungszeichen, wo ich immer weiß, wenn die Person von irgendwas total euphorisch redet, das ist so der letzte Depp irgendwie immer unter Anführungszeichen. Oder es ist ein super netter Mensch, oder? Und ich mag die Person total gern. Aber da weiß ich immer, die Person ist immer zu spät. Ganz egal. Wenn die Person in Bitcoin investieren würde, ich würde Bitcoin verkaufen. Also und jetzt fängt diese Person, an, in Immobilien zu investieren. Ja, und das immer so in der Kombination mit so, dass ich mir so denke, so, vielleicht könnten die Zinsen auch wieder raufgehen, Inflation könnte raufgehen, ja, schon ein bisschen überlaufen. Ich habe unglaubliche Renditen bei Immobilien über die letzten, ja, mehr als 10 Jahre gemacht. Das ist ein bisschen, ja, da hole ich mir lieber das Cash raus und schau mir, keine Ahnung, vielleicht sehen wir irgendwo Rücksetzer, haben wir ein bisschen Pulver auf der Seite. So sehe ich das. Also nicht unbedingt, dass ich jetzt glaube, dass Immobilien jetzt crashen, aber schon ein bisschen einfach, dass ich mir denke, okay. Ja, und auch einfach der Arbeitsaufwand. Immobilien sind halt teilweise auch echt unglaublich viel Aufwand. Und
kannst du mir das mal erklären? Weil ich spreche jetzt mit dir, natürlich gehen wir noch in deinen Spezialbereich rein, aber ich spreche jetzt mit dir als neuer Mischa. Also vor 2 Jahren, als wir den ersten Podcast gemacht haben, da war ich noch so grün hinter den Ohren, dass ich, glaube ich, dein Knowledge noch gar nicht wirklich fassen konnte. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich auch zum ersten Mal mir überlege, ich habe ja jetzt in eine Immobilie investiert, aber das ist nicht so nur Investment, das ist auch viel Emotion dabei gewesen, dieses Retreat Center in Thailand, weil ich dort einfach auch...
Genau, ja, das ist aber ganz anders.
Ganz
ja, das haben
anderes.
Wir ja besprochen, das ist ja. ja ganz anders, ja. Also bei mir sind keine einzige dieser Immobilien, habe ich, glaube ich, von innen gesehen. Ich kenne die Mieter nicht, ich weiß nicht, wer die Mieter sind, ich habe mit den Mietern noch nie wirklich Kontakt gehabt. Es läuft alles über Agenturen, die Immobilien sind in Österreich, in Deutschland und in UK. Das sind alles Immobilien, die Cashflow-positiv sind. Also das heißt, die Mieten decken die Rückzahlungen. Ich habe ungefähr immer so 30% selber angezahlt, 70% war dann von der Bank geliehen, waren meistens variable Zinsen, einfach aus dem Grund auch, weil die teilweise schon so alt sind, dass halt damals wärst du nie auf die Idee gekommen, Fixzins zu machen, weil damals die Zinsen auch, ja, vor 12 Jahren waren halt die Zinsen deutlich höher als jetzt. Das ist ganz was anderes. Genau, und das ist halt so eine Plug-and-Play, aber am Ende es ist doch noch Arbeit und du musst halt doch noch was machen. Und es ist alles anders, wenn du sagst, okay, weißt du was, ich kaufe jetzt eine Apple-Aktie oder eine Tesla-Aktie oder Google und es ist von der Liquidität her auch natürlich. Es dauert so ewig, bis das alles über die Bühne ist zum Verkaufen und ja, und dann wieder Mieterwechsel. Ich meine, klar, ich kriege das eh immer nur am Rand mit. Aber allein, wenn ich dann halt sehe, was dann halt wirklich am Ende oft dann an Kosten sind, was dann wirklich übrig bleibt mit Steuern. Immobilien sind auch, also ich weiß ja nicht genau, was die Leute oft immer sagen, sind Steuern optimiert. Ich finde, Immobilien sind absolut Katastrophe für Steuern,
ja,
weil die Liegenschaftssteuer ist.
Und du hast auch keine Kontrolle drüber, wenn, also jetzt auch gerade, was in Deutschland passiert, da haben wir ja diesen relativ krassen Trend, auch von der grünen Richtung, die ja jetzt da versuchen, noch krassere Steuern auch zu kriegen. Und im Allgemeinen kommen ja immer mehr Steuern dazu. Das heißt, du hast ja dann auch, wenn dann eben, also sagen wir jetzt mal so, wenn halt der Markt mal knallt und du irgendwie, da kannst du noch eine Stop-Loss-Order reinballern, wenn es sein muss, oder halt einfach dann mit ein bisschen Verlust verkaufen oder ein bisschen weniger, ein paar Prozente weniger. Aber wenn du so wenn jetzt irgendeine Steuer reinkommt plötzlich so, dann geht es ja auch wieder viel länger, bis man dann diese Entscheidung auch wirklich ausführen kann, wie du eben gerade gesagt hast, bis man dann verkauft hat und man ist einfach nicht so flexibel.
Ich glaube immer noch, dass Immobilien eine der einfachsten Möglichkeiten ist, um Millionär zu werden. Aus dem Grund, weil du extrem gut Eigenkapital hebeln kannst. Du kannst unglaublich gutes Alpha erzeugen. Also Alpha heißt, dass du Insider-Informationen haben darfst, die legal sind. Und das ist eigentlich sonst an den ganzen anderen Märkten nicht wirklich legal, sondern also bei Krypto vielleicht noch, aber bei Aktien ist es absolut illegal. Und bei Immobilien ist es genau der Vorteil. Und du kannst mit deiner eigenen Arbeit, kannst du einen extrem guten Hebel in dem Ganzen reinbringen. Von dem her denke ich schon, ich verstehe, also für mich war es die richtige Entscheidung damals als Kitesurfer, immer wenn ich irgendwie so 30.000 Euro auf der Seite gehabt habe, eine neue Immobilie anzuzahlen und immer weiter und immer weiter, um mir dann ein Immobilienportfolio aufzubauen. Das war genau das Richtige. Also würde ich nicht anders machen. Aber es ist halt irgendwann, ich verstehe auch zum Beispiel, warum einfach viele der richtigen High-Net-Worth-Individuals, warum die einfach keine Immobilien haben, sondern ihr Vermögen hauptsächlich in Aktien, teilweise in viel skalierbarere Investments, wo du nicht immer von einem zum nächsten und auch nicht wirklich diese Arbeit hast.
Vielleicht nochmal einfach für mich als Klarifikation, was bedeutet Arbeit? Also was genau ist die Arbeit, die gemacht werden muss? Wie viele Stunden gehen da rein?
Also meine Immobilien brauchen ganz, ganz, ganz wenig Arbeit, auch im Aussuchen von Immobilien, die finden. Aber im Gegenzug dazu habe ich auch heute recht wenig Upside im Vergleich zu dem, was ich über Aktien habe. Damals, wie ich Profi-Kitesurfer war, da war ich dann wirklich dass ich mir die Immobilien auch irgendwie von außen zumindest noch angeschaut habe, dass ich da das genau durchgeschaut habe, dass ich da nicht einfach einen Agenten gehabt habe, der zu mir gesagt hat, schau, Julian, du suchst eine Immobilie, du hast 30.000, ich hätte da was, kostet 100.000, da habe ich nicht nachgeschaut, irgendwie macht es Sinn, könnte man da noch besser, was könnte mit der Miete rausholen, sondern am Ende habe ich da einfach gesagt, okay, machen wir, passt. Aber jemand, der dann hergeht und sagt, okay, weißt du was, ich schaue mir das wirklich an, ich suche mir vielleicht noch eine renovierungsbedürftige Immobilie, vielleicht verhandle ich mit dem Mieter nach, vielleicht schaue ich mir generell mit den Mietverträgen an, vielleicht ist es nicht gerade die beste, vielleicht gibt es irgendwo eine bessere Stelle in der Stadt oder so. Und das habe ich halt alles vielleicht ganz am Anfang gemacht und dann irgendwann immer weniger und weniger und weniger, weil ich einfach dann den Fokus auf andere Sachen gehabt habe.
Das heißt mehr Due Diligence.
Ja, ich glaube, Due Diligence ist geht's oft gar nicht so, sondern eher, dass du dann wirklich bei gewissen Deals einfach Nein sagst, weil du sagst, weißt du was, ich könnte eine andere Immobilie kriegen, die kostet vielleicht nur 90.000. Das Gleiche ist zum Beispiel, wenn du dann auf die ganzen Auktionen gehst. Das habe ich einmal gemacht, da müsste man viel, viel, viel mehr Zeit damit verbringen. Da sitzt du halt wirklich Stunden über Stunden über Stunden. Da holst du halt schon was raus.
Es ist nochmal ein ganz eigenes Game, oder? Es ist eine Asset-Klasse für sich, die man wirklich auch feiern muss. Man muss das feiern.
Ja, und dann, weißt du, der Punkt ist, und das war für mich halt ganz wichtig, ich habe dann, war nicht wirklich ein Mentor, aber einen guten Freund in Hongkong gehabt und der damals, das war 2014, also 7 Jahre her, und, na, 13 war das oder sowas, 2013, ja, weiß ich nicht mehr genau, aber schon länger her, 7, 8 Jahre. Und der hat zu mir gesagt, Julian, das Wichtige ist, du musst deinen Cashflow, den du produzierst, auf alles sehen. Und da musst du überlegen, wo produzierst du den meisten Cashflow? Und am Ende war das halt bei mir dann immer das eigene Business. Und für mich waren nicht Immobilien mein Business. Und für mich war halt klar, okay, bei der Immobilie, da kann ich halt irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro im Monat Cashflow rausholen. Aber beim Business könnte ich 200 Euro an einem Tag, in einer Stunde rausholen. Und da ging halt dann immer der Fokus rein. Und das war halt so, und irgendwann geht halt der Shift dann halt irgendwo dort weg.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das habe ich auch erst vor ein bisschen mehr als einem Jahr wirklich verstanden, dass jede Entscheidung immer in Relation zu einer anderen steht. Und wenn du jetzt zum Beispiel an der Seitenlinie stehst mit deinem ganzen Geld und gar nicht investierst, oder was ich auch schlimm finde, sind Leute, die sehr viel traden, also auch im Kryptobereich jetzt, die Jungen, und dann am Ende des Monats haben sie 600 Euro plus, aber hätten das halt im Lidl an der Kasse wahrscheinlich das Doppelte verdient in der Zeit, so weißt du.
Ja, es zieht sich auf alles runter. Also du solltest eigentlich immer einen AB-Test unter Anführungszeichen haben. Und das ist ja auch beim Investieren. Du beim Investieren auch immer einen Vergleich dazu haben. Wenn du ein Investment machst in Immobilien, dann musst du dir auch immer überlegen, okay, was wäre denn jetzt ein Vergleichsinvestment? Gibt es das überhaupt? Und dann nicht immer nur in Euro oder in Dollar oder in Schweizer Franken messen, sondern auch in diesem Vergleichsinvestment. Und dann immer mit den Sorgen. Also es gibt für mich immer so 3 Faktoren. Headspace, wie viel sind deine Gedanken in dem Investment drinnen? Das muss nicht mal Arbeit sein, aber ganz ehrlich, weißt du, wie viele Leute ich kenne, die investieren in Krypto und die denken Tag und Nacht nur mehr an das, können nicht mehr schlafen, sind fix und fertig mit allem. Also dieser Headspace, oder? Das ist mal das Erste. Wie viel Headspace nimmt das Investment ein? Wie viel Geld braucht und wie viel Zeit braucht? Und diese 3 Faktoren, die musst du dir echt genau überlegen. Und am besten sind die Investments, also wenn es wirklich von einem Investment jetzt ausgeht, die keine Arbeit haben, wo du kein Headspace hast und wo du halt einfach das Geld dort investierst. Und meistens ist es halt so, umso weniger du mit dem Geld arbeitest, umso mehr Headspace, umso mehr Arbeit benötigt es. Und da ist halt immer die Frage, ist es wirklich sinnvoll für dich, dass du da im Investmentbereich drinnen hängst, oder solltest du nicht vielleicht dich fortbilden, Business aufbauen, dort eher Cashflow produzieren? Es liegt dir halt in deiner Hand, du hast in der Kontrolle, du hast viel mehr Hebel. Ja, in die Richtung geht es meiner Ansicht nach immer viel einfacher.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, dieser Headspace. Das ist auch der Grund, warum ich lange gewartet habe, obwohl es trotzdem ein Fehler war, weil ich wusste ja auch nicht, dass es einfachere Optionen gibt. Ich meine, theoretisch kannst du ja auch, das haben wir auch im letzten Podcast besprochen, du kannst ja wirklich auch in den ETF gehen, wenn du gerade die Zeit nicht hast, dich damit zu beschäftigen. Dann hast du vielleicht nicht irgendwie krasse Superrenditen, aber du hast immer noch einen stabilen Wachstum jedes Jahr und irgendwann, wenn du dich dann ein bisschen mehr damit beschäftigen willst, kannst du ja auch so anfangen, weil das ist so die Ausrede Nummer 1, die ich selbst immer benutzt habe und immer wieder höre, so ich hab keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. So. Und das ist halt so.
Das ist eigentlich das Beste. Also das ist ja auch das große Problem, oder? Die besten Investments sind die, wo du eigentlich dich nicht wirklich gut auskennen musst, sondern wo du in einen Index oder in einen Durchschnitt hinein investieren kannst. Und dann immer ein bisschen diversifiziert bist und wo du dich eigentlich nicht damit auskennst, wo du dich nicht auskennen willst und wo du auch keine Zeit damit verbringen willst. Und das ist so kontraintuitiv zu dem, was ganz, ganz, ganz viele Leute über Investments sagen. Weil die meisten Leute, wenn es über Investment geht, sagen, du musst dich perfekt auskennen, du musst dich voll reinfuchsen, du musst das Investment von A bis C verstehen. Das stimmt, wenn du wirklich hergehst und Alpha erzeugen willst. Also wenn du ein überdurchschnittliches Investment erzeugen willst. Aber wenn du heute hergehst und sagst, okay, weißt du was, ich investiere jetzt in Aktien und du investierst jetzt in einen breit gefächerten ETF, ganz ehrlich, da brauchst du nicht Stunden über Stunden oder Tage über Tage zum Recherchieren verwenden, sondern am Ende kommst du auf 3 oder 4 unterschiedliche ETFs raus. Es ist entweder der MSCI World, es ist der S&P 500, es ist vielleicht die Nasdaq, vielleicht noch irgendwas in den Emerging Markets, keine Ahnung was. Du hast deine 4, 5 ETFs und am besten ist, du schaust dir deinen Broker an, nimmst den Broker, investierst dort, machst ein Dollar-Cost-Averaging, jedes Monat 100 Euro rein und du interessierst dich nicht dafür, achtest nicht drauf, weißt nicht mal, wie viel drinnen ist, du weißt nicht, wo der Preis steht. Du lässt es einfach laufen und fokussierst dich auf die Dinge, die du wirklich beeinflussen kannst.
Word.
Ja, ich glaube, dass halt viele Leute das genau andersrum machen.
Ja, Word. Nee, ich will es nochmal unterstreichen. So dieses, du musst zu 100% wissen, was du da machst und du, und das schreckt dir ab, dieses, du musst das alles selbst. Natürlich, wenn du in irgendwelche Einzelaktien investierst.
Ja, aber dann verzeugst du Alpha. Also Alpha, vielleicht ganz kurz definieren. Alpha bedeutet, dass du den Durchschnitt outperformen willst. Und das ist ja immer genau das, was die Leute wollen. Die Leute haben ja immer dieses Ding, sie wollen immer das Beste, sie wollen das Maximum, sie wollen outperformen. Und ich sag dir auch, das Einzige, wo ich outperformen will, ist in meinem Business. Warum? Das kann ich beeinflussen, das kann ich voll treiben, da kann ich mega Gas geben. Bei Investments, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich der weltbeste Investor bin. Ich freue mich, wenn ich durchschnittliche Renditen erzeuge.
Geil, dass du es nochmal so unterstreichst. Vielleicht nochmal, um ein bisschen Transparenz reinzubringen. Also mich würde es persönlich super interessieren. Du musst nicht darauf antworten, aber was waren denn so die durchschnittlichen Renditen jetzt bei diesen Immobilien pro Jahr? Das würde mich jetzt super interessieren.
Boah, das war schon, also rückblickend war schon relativ krass. Ich habe zum Beispiel, also jetzt ein paar, es sind auch teilweise sehr ähnliche Immobilien, weil die auch teilweise in einem ähnlichen Haus waren. Zum Beispiel in Innsbruck, das waren so Studentenimmobilien, die habe ich damals gekauft, ich glaube so für 65.000 und habe irgendwie so 20.000 anbezahlt. Ey, die habe ich jetzt für fast 150.000 verkauft. Also da sind 90.000 extra drinnen gewesen. Und es war ja schon ein bisschen was abbezahlt auch. Also das sind jetzt sozusagen aus 20.000 sind, ich glaube fast 100.000 sind da rausgekommen. Nice. Also 5x in ja, 12, 13 Jahren. Also das ist schon aufs Eigenkapital teilweise schon recht krass, was da rausgekommen ist. Jetzt eigentlich über die letzten 13, 14 Jahre, ja.
Mhm. Geil. Ja, dann schwingen wir doch mal zum Kryptomarkt ein bisschen rüber, weil dort habe ich auch was Interessantes vorher von dir gehört. Und zwar hast du gesagt, dass dieses Alpha dort noch oder oft oder fast legal ist. Und das ist ja so ein bisschen das, was ich super interessant finde, dadurch, dass der Markt ja noch nicht reguliert ist. Also ich beobachte zwei Sachen und wir können über beide reden. Das erste, was ich beobachte, sind, dass es mittlerweile Influencer gibt mit Millionen von Followern, also so ein Logan Paul oder sein Bruder Jake Paul, die irgendeinen neuen Coin hypen, sagen, ey Leute, jetzt müsst ihr da rein, der moont jetzt. Und alle Follower gehen rein und ich habe das Gefühl, die zu spät reingehen, die verlieren alle Cash, aber die halt frühzeitig reingehen und wieder frühzeitig rausgehen, die gewinnen vielleicht wissen was. Aber einfach so dieser Hype-Faktor, dass jetzt jeder Influencer ihren eigenen, also ich gehe auch davon aus, dass es das wirklich so läuft, dass da ein paar schlaue Füchse sagen, hey,
ja, Pump and Dumps.
Pump and
ja,
Dumps, pump genau. And dumps. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass Elon Musk mittlerweile verantwortlich ist für dein Kryptogold, für dein Bitcoin. Also das, was eigentlich eine Wertanlage sein soll, kann mittlerweile sehr volatil werden, je nachdem, ob Elon Musk jetzt gerade Bock hat. Also er hat irgendwas gesagt von wegen, ja, eigentlich ist Bitcoin gar nicht dezentral und alle, die denken, das sei dezentral. Und da ist er direkt irgendwie so 15-20% gedroppt. Und da wollte ich fragen, wie schätzt du das ein, auch in der Zukunft? So, also wo befinden wir uns jetzt hier gerade? Ist es noch so am Anfang oder wird es auch so bleiben? Also im Aktienmarkt wäre Elon ja komplett ins Gefängnis gekommen dafür wahrscheinlich, oder auf jeden
Fall? Ja, ich weiß nicht genau, ob er dafür, also da bin ich nicht so der Rechtsexperte, aber soweit ich das jetzt einfach beurteilen könnte, wenn er das jetzt bei einer Aktie macht, in der, also sagen wir jetzt mal, in der er kein Investment hat, das ist jetzt wichtig, und er hat auch keine Position drin, also er profitiert hier weder finanziell, also weiß ich nicht genau, ob er jetzt hergehen kann und keine Ahnung, also wenn er zum Beispiel hergeht und sagt, Coca-Cola, das bringt, keine Ahnung, Millionen Menschen um mit dem Zucker und keine Ahnung was, und dann crasht Coca-Cola um 20%, weiß ich nicht, ob er dafür ins Gefängnis oder irgendwie eine Strafe machen kann. Also ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber also wenn er das bei Tesla machen würde, ganz klar, aber bei einer fremden Aktie jetzt nicht. Im Prinzip, er hat ja auch bei Bitcoin nicht unbedingt jetzt irgendwie den Preis versucht zu crashen oder zu pumpen, und es ist auch nicht bekannt, dass er daraus versucht, einen finanziellen Profit, also Profit zu schlagen. Das muss man einfach nur mal ganz klar hier staten, weil ich verstehe schon, dass viele Leute da bei Elon da draufhauen, aber am Ende bin ich mir gar nicht so sicher, ob das am Aktienmarkt überhaupt illegal auch wäre, aber es ist ja wurscht, weil bei Krypto ist es auf jeden Fall kein Problem. Der Markt ist sicher noch sehr jungfräulich. Wir sind noch ganz, also nicht ganz am Anfang, aber wir sind noch recht früh. Ich glaube, wir brauchen hier nochmal 5 bis 10 Jahre, bis wir dann wirklich so in diese nächste, ja, in diese nächste Ebene kommen. Wir sind eh schon recht früh jetzt eigentlich mit ein paar Sachen dran. Also, dass El Salvador hergeht und sagt, sie wollen Bitcoin zu einer Währung bei sich machen.
Krass, das habe ich gesehen, ja.
Ja, schon irre. Also, einfach auch von der Legitimität, glaube ich, ist das schon ziemlich beeindruckend. Und da ziehen ja auch andere Länder jetzt nach. Also Mexiko denkt darüber nach, Paraguay denkt über das nach. Also es sind jetzt schon mehrere Länder. Auch in Afrika wird jetzt immer wieder an dem, ja, rumgetan. Es gibt auch die Gerüchte, dass das zum Beispiel Russland hergeht und einfach sagt, wenn wir das machen, dann hebeln wir einfach mal den Dollar komplett weg. Und das reicht ja auch oft immer bei sowas immer nur einer. Und das ist ja immer so der Sprung im Daudamm. Ja, ansonsten, es gibt auch für mich immer noch ein bisschen andere Einflüsse. Ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel Elon wirklich dafür verantwortlich war, dass Bitcoin von 65 runter ist auf, keine Ahnung, 35 zurzeit. Da gibt es schon viele andere Faktoren. Also da müsste man schon, also über Sachen, über die halt sonst draußen jemand redet, aber wo halt so die Insider schon wissen, also das Thema zum Beispiel Südafrika, da wurde eine Exchange damals im April, das still und heimlich gehackt, war aber nicht wirklich gehackt, sondern anscheinend haben sich da die Inhaber abgesetzt mit über 3 Milliarden Dollar. Und die haben halt versucht, diese 3 Milliarden Dollar zu Cash zu machen. Und kannst du dir ja vorstellen, wenn du 3 Milliarden Verkauforderen reinkriegst, dann drückt es da auf den Preis. Also ja, dann gibt es dieses ganze Thema mit diesem Fonds in Amerika, der heißt Grayscale. Und da gab es einiges an Arbitrage-Ideen von vor 6 Monaten, und da ist ziemlicher Verkaufsdruck auch drinnen. Klar, also oft weißt du nicht, was hat dem Kamel den Rücken gebrochen, welcher Strohhalm war es am Ende. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie ein einziger Faktor war, der jetzt, keine Ahnung, für mich war es jetzt auch nicht China, es war jetzt auch nicht die ganze grüne Energiedebatte, sondern es war halt einfach alles irgendwie zusammen.
Genau, alles zusammen und natürlich auch sehr viele Weak Hands, die jetzt erst gerade eingestiegen sind und dann vielleicht doch wieder kalte Füße gekriegt haben, oder?
Hat sich ja auch, das war auch eindeutig, hat man sehr gut in der Analyse gesehen. Also Blockchain ist ja sehr transparent. Du siehst ja, wie jung ist eine Adresse mit Funds, und du siehst ja dann, wie schnell hat sie diese Funds wieder geemptied, also wie schnell sind die wieder geleert worden, und da kannst du ja relativ gut sehen, ob das eher die Hodler sind oder eher das frischere Kapital.
Ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf, und du kannst mir gerne widersprechen oder sagen, wie du dazu stehst. Also, was ich immer noch so ein bisschen sehe, ist, dass viele Leute, die jetzt gerade frisch reingekommen sind, immer wieder sagen, Blockchain ist die Zukunft und deswegen investiere ich jetzt in diese ganzen Coins. Und ich versuche, das immer so ein bisschen auseinanderzuhalten. Also ich sage, ja, Blockchain ist die Zukunft, da geht nichts daran vorbei. Blockchain wird auch in irgendeiner Weise so ein bisschen wie das Internet immer wieder verglichen. Aber das hat in meinen Augen sehr wenig mit diesen ganzen Tausenden von verschiedenen Altcoins zu tun. Und deswegen wäre jetzt so meine Aussage, dass es ein bisschen so wie damals mit dem Dotcom-Boom ist, dass es von diesen ganzen Coins, die es jetzt gibt, in 20, 30 Jahren vielleicht noch eine Handvoll gibt. Und deswegen vergleiche ich vor allem jetzt bei diesen Altcoins, die jetzt alle hochkommen, das Ganze immer noch so ein bisschen mit einem Gamble. Also ich habe zum Beispiel dieses Thema Internet Computer so ein bisschen verfolgt, der ist ja auch jetzt komplett abgestürzt. Ob er wieder hochkommt, ich weiß nicht, aber wie siehst du das im Allgemeinen so? Also siehst du da eine Parallele oder findest du das überspitzt, so wie ich das jetzt gesagt habe?
Nein, ich glaube, du hast 100% recht. Schau, ich habe meine größte Position ist Bitcoin. Ich bin in 3 Coins drin, nicht mehr. Ich habe diese ganzen Tausenden an, weiß ich was, das habe ich alles nicht. Ich bin da immer ganz transparent. Meine größte Position ist Bitcoin, meine zweitgrößte Position ist DeFi Chain, meine dritte größte Position ist Ethereum. Und das sind meine 3 großen Positionen und das war's. Und die Leute fragen immer, ja, was ist mit dem Coin, was ist mit dem Coin? Also ja, hey, kann schon sein, aber ganz ehrlich, der Kryptobereich hat so heftige potenzielle Renditen, das Wichtigste hier ist, nicht Geld zu verlieren. Und das hat man jetzt wieder gesehen. Wenn du jetzt über die letzten 2 Monate geschaut hast, ich habe Anfang April bin ich hergegangen und gesagt, Leute, vorsichtig sein, ich traue dem Ganzen nicht, ich habe keine Ahnung, ob es runtergeht, ich switche ein bisschen und ich will hier eher in Vorsicht rein und eher als ein bisschen konservativer. So, was war Mitte April? Der Markt hat gepumpt, neues All-Time-High, die Leute überall geschrieben, Julian, du Loser, siehst du dein Timing, das kannst du alles vergessen. Ja, und am Ende ging es jetzt richtig bergab, ich sitze da, ich smile, für mich alles ist richtig gut, alles bestens. Weil ich halt eher da konservativ geworden bin und viele andere sind halt da extrem aggressiv hineingegangen und es zeigt sich halt immer wieder, dass, ja, da waren auch so diese Kanarienvögel unter Anführungszeichen, die für mich so dieses, ja, das Ausbleiben der Luft anzeigen, wenn die anfangen in Altcoins zu gehen, dann weiß ich, jetzt muss ich komplett konservativ werden und das war halt auch genau wieder das Gleiche und ich glaube, dass halt dieses, also die Psychologie der Massen, eines der besten Bücher, das man irgendwie lesen muss, Gustave Le Bon,
1890 oder so.
Super altes Buch. Ja, genau, über 100 Jahre alt. Und das, er sagt es halt, das ist unglaublich, oder? Und viel einfacher, die so Bewegungen herzusagen, ist, wenn du diese Menschen kennst, wie die in dieser Masse reagieren und du auf diese paar Menschen schaust und dann schaust, wie agieren die jetzt und dann kannst du gut, recht gut vorhersagen, wie sich die Masse verhalten wird.
Ich möchte noch mal kurz auf diese Altcoins zu sprechen kommen. Also hat es jetzt mehr mit einer persönlichen Entscheidung zu tun, dass du sagst, ich will einfach gar nicht mehr als 3 verschiedene Coins, weil damit habe ich einfach jetzt gerade auch so ein bisschen das, so eben wieder auch wieder hier dieses, den Headspace, oder? Die Sorgen nicht.
Headspace, Arbeit, Geld, ja.
Genau. Oder glaubst du dann, also was gibt's denn sonst noch so? Also gibt's ein paar Sachen, die du im Auge hältst, die auf deiner Watchlist sind, die dich interessieren, wo du auch vielleicht ein bisschen verfolgst aus persönlichem Interesse?
Mache ich gar nicht. Also ich schaue mir schon immer wieder die Projekte an, wenn sie herkommen, aber ja, es ist super, super schwer für mich, mich einfach zu überzeugen, warum soll ich aus den Projekten raus, in denen ich drinnen bin. Denn meistens ist es halt so, dass ich eher mehr Risiko auf mich nehme und ich brauche nicht noch mehr Risiko im Kryptobereich. Ganz ehrlich, der Kryptobereich ist so ungetestet. Weißt du, ich kann dir sofort 2 oder 3 Szenarien aufsagen, die nicht mal unwahrscheinlich sind, sondern die wirklich möglich sind und wo Krypto um -99% runtergeht und sich nie mehr wiederholt. Und das ist das, was die Leute im Kryptobereich nicht hören wollen oder nicht erzählen wollen. Aber ich kenne den Bereich besser als die meisten Leute. Und im Aktienbereich gibt's das nicht. Verstehst du? Es gibt im Aktienbereich kein Szenario, wo ein S&P 500 um -99% geht und dann für immer dort unten bleibt. Das gibt's nicht. Das ist nicht möglich, weil das würde bedeuten, die Wirtschaft komprimiert um -99%.
Könntest du mal so ein Szenario preisgeben?
Klar. Szenario 1. Du hast... Der Tether, diese Kryptowährung, drittgrößte Kryptowährung, geht in die Luft. Wenn die in die Luft geht, haben wir Kryptowinter für immer, glaube ich. Wenn die in die Luft geht, dann ist vorbei.
Und da gab es ja auch schon so ein paar komische, fishy Things, die da mal passiert sind.
Keine Ahnung, also da gibt es immer wieder Gerüchte und immer wieder das eine und das andere. Und am Ende muss man einfach ganz, ganz, ganz klar, neutral antworten. Die Antwort ist, es kann was Negatives passieren, es kann aber auch alles gut gehen und niemand weiß es, außer die 5 Hansel, die dort arbeiten, oder? Also, und das muss man ja mal einfließen lassen, oder? So, und das gibt es aber bei Aktien nicht. Bei Aktien gibt es dieses Szenario nicht. Das nächste, also etwas, über das ja auch nie jemand redet, aber was ist, wenn ein Satoshi seine 10%, die er hält, also der hält ja 10% aller Bitcoins, was ist, wenn der hergeht und sagt, so Leute, jetzt verkaufe ich? Das führt zu einem absoluten Crash. Und je nachdem, wie schnell und aggressiv der die 10% an Bitcoins verkauft, ich meine, wir reden davon über 100 Milliarden Dollar, ich meine, der wiped das ganze Ding weg. Das unterschätzen die Leute einfach, oder?
Krass. Das ist eigentlich ein Typ, der einfach einen roten Knopf besitzt. So.
Ja, und niemand weiß es. Verstehst du? Und das Ding ist ja das, oder? Und das Problem ist immer das Gleiche. Das Problem ist, dass die ganzen Leute im Kryptobereich, die das nicht rationales Investment sehen, sondern als Religion,
ja, genau.
Die wollen das nicht erkennen oder die wollen es nicht hören, sondern die reden das weg. Und das ist aber genau das, was ein guter Investor auf keinen Fall macht. Ein guter Investor sieht die Dinge, wie sie sind. Er sieht sie nicht besser, er sieht sie nicht schlechter, er redet sich nicht ein, er redet sich nichts ein, er sieht sie, wie sie sind. Und das ist die Kunst. Und die Kunst ist genauso, die schlechten und die guten Seiten zu sehen und dann das für dich abzuwägen. Und so wenige Leute können das, weil die Leute gerne diese Garantien haben. Die wollen nicht hören, dass ihr kleines Baby ein Problem haben könnte. Das wollen die nicht, sondern die wollen, dass Bitcoin macht mich garantiert reich. Weißt, verstehst du? Und das sind so die ich brauche nicht noch mehr Risiken im Kryptomarkt. Es gibt schon genug. Und das ist einfach wichtig. Für mich ist das Wichtigste, dass ich einfach eine super gute Exposure da drinnen habe und dann genug Zeit dem Ganzen gebe, um zu wachsen. Und das glaube ich, das ist da und das ist sicher super wichtig.
Gut, das macht auf jeden Fall Sinn, das von dir zu hören, weil ich glaube, das ist ja genau das, was viele eben auch nicht wahrhaben wollen, dass man dann eben immer wieder sagt so, ja, hey, nächstes Ziel 100.000 und es ist schon durch, das Thema.
Ja, oder es gibt nie Probleme. Es ist alles perfekt. Und wenn ich dann hergehe und zum Beispiel in einem Video diese Sachen rational, das ist ja nicht, dass ich jetzt hergehe und irgendwie jetzt hier Gerüchte verbreite, oder? Es ist nachgewiesen, dass Satoshi 10% aller Coins hat. Es ist nachgewiesen, dass keiner weiß, wer Satoshi ist, außer ich würde es gerne mal wissen, weil, wo steht denn, wer das ist? Das heißt, wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass eine Person, über die ich nichts weiß, ich weiß nicht, wie die tickt, ich weiß nicht, welche Werte die vertritt, ich weiß nicht, ob die bösartig, gutartig ist, ich weiß nicht, ob die einfach nur darauf wartet, mit der Klappe drauf zu hauen, ich weiß nicht, ob die tot ist, aber ich weiß, wenn die ihre Coins verkauft, ist der Markt tot. Wenn ich das totschweige, dann lüge ich mich einfach an. Das sind ja Fakten. Und jetzt, wenn ich das erkläre, dann sind die Leute sofort total panisch. Oh, meine Güte, glaubst du, ich muss jetzt alles verkaufen? Sag ich, hey Alter, sorry, das ist ja nicht jetzt was Neues. Das ist ja ganz normal Information. Die Information, die wissen wir seit 12 Jahren. Also ist ja jetzt nichts Neues.
Die ist mit eingerechnet in den aktuellen Kurs.
Ja, du musst einfach mit dem leben und fertig.
Ja, also wenn diese Information anders wäre, nicht da wäre oder bekannt wäre, dann wäre der Bitcoin wahrscheinlich um einiges teurer und alles andere, weil es eben dann ein viel sichereres Investment wäre.
Natürlich.
Ja.
Natürlich.
Was hast denn du von deinem Nettovermögen prozentual in Krypto drin aktuell?
Das habe ich nie öffentlich gemacht. Das mache ich auch nicht öffentlich. Einfach aus dem ganz simplen Grund, weil für mich das immer noch die wichtige Versicherung ist, wenn irgendwie, ja, wenn, keine Ahnung, die Staaten anfangen würden zu zensieren oder wenn die tatsächlich anfangen zu enteignen oder wenn die tatsächlich hier anfangen irgendwie, ja, also wenn die da wirklich ein Problem machen und da will ich nicht, dass irgendjemand weiß, wo ich überall Krypto habe, wie viel ich überall habe.
Ja.
Ich habe das relativ gut über die letzten Jahre auch verschleiert, gemixt, ja, und das steht mir auch zu. Also ich, nichts jetzt, was illegal wäre, sondern alles legale Methoden. Ich habe das Recht auf Privatsphäre und das würde ich auch jedem Bürger empfehlen, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Genau, also aus dem Grund. Aber es ist auf jeden Fall eine signifikante Menge.
Also du bist trotzdem noch insgesamt, vor allem was Bitcoin, Ethereum und DeFi-Chain betrifft, da bist du einfach voll game. Also da glaubst du dran und
voll.
Da gehst du auch mit. Und eben, obwohl du das Risiko kennst, weißt du, dass die Upside einfach um einiges höher ist.
Genau, also bei DeFi-Chain ist es Public Info, das haben wir gepostet, dass ich und mein Geschäftspartner zusammen 9 Millionen DeFi haben. Also das sind zurzeit beim jetzigen Preis ungefähr 20 Millionen Dollar zusammen. Zusammen. Mhm. Ja. Und die Leute wissen auch, dass das meine zweitgrößte Position ist. Keine Ahnung, was jetzt die Bandbreite zwischen mir und meinem Geschäftspartner ist, aber offensichtlich habe ich mehr Bitcoins als das.
Okay, alles klar. Wir haben noch ein paar richtig geile Fragen gekriegt von Patreons, die ich dir auch noch gerne stellen würde, weil ich glaube, dass du da einfach sehr qualifizierte Antworten dazu liefern kannst. Die erste Frage von Nick Malta, die fand ich ziemlich gut. Welchen großen Impact wird die Blockchain-Technologie abseits des Finanzsektors auf die Gesellschaft haben?
Ja, ist sehr schwer aus dem wichtigen Grund, weil zurzeit immer noch dieses Problem nicht gelöst ist, wie eine Blockchain mit der physischen Welt überhaupt interagiert. Beim Finanzsektor funktioniert es recht gut, weil halt alles digital ist und die Menschen interagieren über Private Keys, also lange Zahlenkombinationen. Schwierig wird es halt, sobald wir dann über andere Sachen sprechen. Also super spannend finde ich immer noch das ganze Thema Patientendaten, weil das halt einem Patienten erlauben würde, die Daten selbst zu besitzen, aber nicht stetig irgendwie die ganze Zeit rumlaufen zu müssen und wieder die neuen Daten zu kreieren, sondern ich habe die, bringe die in ein neues Krankenhaus, das Krankenhaus kann die Codes auslesen, weil ich das erlaube, danach brauche ich nicht schon wieder alle neuen Tests machen, dann gehe ich wieder weiter, aber ich besitze immer die Daten selbst, also ich brauche niemandem Vertrauen. Da ist immer noch die große Schwierigkeit, wie funktioniert das vom Patienten zur Blockchain? Das ist echt nicht so einfach zum Lösen. Und das ist am Ende immer genau das gleiche Problem. Das ist, also, deswegen hat sich auch bis jetzt, das ist ja auch die spannende Sache. Also, für mich ist das immer so dieses Beispiel vom Internet. Du hast das Internet angesprochen. Es gab zwei Durchbrüche im Internet, die das Internet fundamental gebraucht haben, die vor der Millenniumswende noch nicht da waren, die danach da waren, die das Internet zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und das ist Online-Bezahlungen und es ist die ganze Logistikkette. Und die zwei Sachen waren dafür absolut essentiell, dass einerseits die ganzen E-Commerce-Händler funktionieren, aber auch alles, was das ganze Zahlen angeht. Und wenn man sich überlegt, wie viel im Internet mit Zahlungen zu tun haben, es war einfach absolut essentiell, dass hier Firmen gekommen sind und sich darauf eingestellt haben, genauso mit der Logistikkette. Bei Blockchain fehlt genau dieser Quantensprung. Und dieser Quantensprung ist immer noch die Interaktion zwischen außerhalb Blockchain zu Blockchain. Sollte das, ich weiß halt nicht genau, wie das hier gelöst werden wird. Ich selbst habe jetzt hier nicht die geniale Idee, aber da wird sich dann ganz viel damit ja, entscheiden, welche Lösungen danach richtig gut funktionieren und welche nicht. Ob diese Lösung Menschen vorbehalten ist, also dass nur Menschen so interagieren können mit einer Blockchain, oder ob auch Gegenstände mit einer Blockchain so interagieren können. Wenn natürlich Gegenstände mit einer Blockchain interagieren können, das ist natürlich game-changing, weil dann hast du die ganze Logistikketten, Transparenz, das ist fast nicht vorstellbar, wie das dann in solchen Systemen dargestellt wird. Aber da braucht es halt diese Frage, wie kann jetzt zum Beispiel ein Diamant auf der Blockchain transparent dargestellt werden? Das ist super, super schwierig.
Mhm. Boah, das ist schon wirklich, das ist schon eine Matrix, wenn ich das, das ist für mich schon so.
Ja, also, und deswegen wird es wahrscheinlich zur Zeit sich vor allem auf reine digitale Dinge beschränken. Und es gibt nicht so viel. Also rein digital, ohne dass du nach außen gehst, da gibt es gar nicht so viel. Und deswegen hat sich's für Geld recht gut durchgesetzt.
Ja, vielleicht um die Frage nochmal umzudrehen von Nick, hat er auch selbst gemacht. Wie wird sich denn deiner Meinung nach der Finanzsektor durch Blockchain in den nächsten Jahren verändern? Also kommt da nochmal irgendein Quantensprung oder sind wir da jetzt an dem Punkt, wo wir eigentlich mehr oder weniger wissen, was Sache ist?
Ich glaube, der wichtigste Durchbruch dort wird einfach die Runtersetzung der Reibung zwischen den unterschiedlichen Sektoren sein. Also wenn du hergehst und sagst, was hat das Internet eigentlich da gemacht? Das Internet ist, dass wir jetzt mit Video, mit Audio gleichzeitig über dasselbe Protokoll oder über dieselbe Basis praktisch hier kommunizieren und dann gleichzeitig noch Text verschicken können. Ich kann im Internet surfen und es alles funktioniert über denselben Datenhighway. Und bei Blockchain ist genau das Gleiche in Zukunft hoffentlich, dass diese ganzen Informationen über Finanzinformationen, dass die in einer interoperablen Datenbank abgespeichert werden. Und das würde dann halt einfach die ganzen Transaktionskosten, die ganzen Tauschkosten, die Wechselgebühren, das würde das komplett reduzieren. Hm. Weil Aktien, Edelmetalle, Währungen, das ist alles praktisch dasselbe. Und das ist aber heute nicht so. Heute sind es alles unterschiedliche Dinge und in Zukunft wäre das halt einen Standard.
Homogenisieren würde es das Ganze sein.
Ja, voll, ja. Genau. Also das wird sicher ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Geil. Ah, das habe ich noch nie gesehen. Krass. Interessant. Hast du noch Zeit für zwei Fragen?
Ja, klar.
Okay, geil. Weil ich finde die Fragen, die wir heute gekriegt haben, hier finde ich interessant. Also die eine Frage ist jetzt nicht vielleicht dein totales Spezialgebiet, es geht jetzt um Aktien, aber wie siehst du es jetzt im Allgemeinen mit dem Aktienmarkt? Gibt es da irgendetwas, was du siehst, was sich verändert in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Im Allgemeinen so ein bisschen deine Voraussicht. Die Frage kam von Adrian, aber ich möchte dann auch hinzufügen, vor allem weil wir jetzt gerade in dieser sehr spannenden Phase sind, weil etwas ist ja noch nie passiert, und zwar, dass die ganze Welt mal einfach für ein Jahr, also nicht für ein Jahr stillstand, aber für ein Jahr sehr, sehr langsam wurde. Und dieses Echo, das, ich glaube, das haben wir noch nicht ganz verstanden, dass dieses Echo erst noch kommen wird. Also, dass wir da noch irgendwas haben, wo die Datensätze noch nicht ermittelt wurden, genau. Und vielleicht auch in Bezug auf das jetzt, auf dieses Covid-Zwei-Jahres-Game.
Na, ich glaube, das Gefühl, was du da beschreibst, da wirst du schon recht haben. Also, was wir jetzt einfach gesehen haben, ist, über das ganze letzte Jahr waren die Growth-Aktien haben extrem stark performt. Also, Aktien, wo Investoren vor allem auf die zukünftigen potenziellen Gewinne eingehen und nicht so sehr auf garantiertere Hochrechnungen eingehen, also Value, Growth versus Value. Und die Value hat ziemlich underperformed. Zurzeit catcht Value ziemlich ab und ich könnte mir schon vorstellen, dass es genau dieser Trend ist, weil wenn du überlegst, was ist ein Value? Value sind diese ganzen traditionellen Firmen. Das sind natürlich die Sachen, wo wir mit denen physisch interagieren, wo wir rausgehen, die sehr kapitalintensiv sind. Das sind eben nicht die Tech-Firmen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir gerade jetzt so übers nächste Jahr auch so ein bisschen so ein Shift hinübersehen, dass einfach die Tech-Firmen ein bisschen underperformen werden, weil die Leute halt einfach sagen, ey, auf Facebook und im Internet war ich jetzt schon lange genug und Amazon habe ich jetzt immer genutzt und weißt du was, jetzt lass mal das Local Business wieder supporten und jetzt, keine Ahnung, ich möchte jetzt mal wieder auf eine Kreuzfahrt und ich möchte jetzt wieder mal ins Hotel und Las Vegas möchte ich auch und ich möchte jetzt die physischen Sachen und da könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt eher so ein Push wieder zurückkommt ja, diese traditionelleren Firmen. Könnte ich mir zumindest schon ein bisschen vorstellen. Es ist unwahrscheinlich, dass es immer nur in eine Richtung geht. Langfristig, wenn ich jetzt auf einen Sektor wetten müsste, dann würde ich immer noch auf Tech wetten. Ja, ich wette auch zum Beispiel selbst. Also selbst wette ich zum Beispiel auf den US-Tech-Sektor und auf den China-Tech-Sektor. Und da wette ich sehr stark auf beide. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen könnte, dass über das nächste Jahr vielleicht beide Sektoren ein bisschen leiden werden.
Ja, ja, also das ist ja das Schöne, wenn man long ist. Ich sehe es genau wie du. Ich bin auch China und USA Tech. Das ist so, da habe ich am meisten Interesse dran, weil es mich auch wirklich persönlich interessiert und ich dort einfach auch die Sachen auch nutze. Also das ist so eine Regel von mir. Ich kaufe nur Titel, die ich auch nutze. Also jetzt, wenn ich meine eigenen Stockpicking mache, was ich sowieso nicht mehr so oft mache, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass ich nicht so gut darin bin. Also ich vertraue da auch mittlerweile auf einen Kollegen, der für mich, ich weiß nicht, ob du Wikifolio kennst, das ist so ein Zertifikat, also da kann jeder sozusagen sein eigenes Portfolio zusammenstellen, öffentlich auch dokumentieren und du siehst dann halt immer die Strategie.
Die Leute können es kopieren.
Ja, also können auch investieren in das Zertifikat gegen eine Performancegebühr. Und das finde ich, finde das eine geilere Variante, also eine ich sage mal, fortgeschrittene Variante zu dem, was die Banken anbieten, weil bei den Banken ist alles intransparent, du weißt nicht, was die machen, die Gebühren sind natürlich nochmal ein ganz anderes Level und da hast du so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, also du overperformst immer noch gegenüber von einem ETF, aber hast halt die Arbeit nicht, die du dafür machen musst. Mhm. Das finde ich ziemlich geil.
Okay, kenne ich gar nicht. Schaue ich mir mal an.
Ja, ich schicke dir mal unser Zertifikat zu. Kannst mir sagen, was du davon hältst. Würde mich interessieren.
Ja, voll gern.
Letzte Frage. Dann entlasse ich dich. Dann darfst du deinen Sohn nähren Night wieder.
Nightfeed, ja. Das ist immer um 10 Uhr hier.
Geil,
ja.
Geil. Das lässt du dir nicht nehmen. Hä? Das machst du noch selbst schon.
Ja, vor allem, wenn meine Frau ist dann halt meistens, die halt immer in der Früh wache ist oder halt sonst in der Nacht und dann mache ich halt immer die Spätschicht, unter Anführungszeichen.
Teamwork, schön.
Auf jeden Fall.
Also, das ist jetzt ein bisschen so, kennst du den Typen überhaupt, Keith Neumeier? Ich habe noch nie von ihm gehört, Keith Neumeier.
Na,
in einem kürzlichen Interview wurde Keith Neumeier, Gründer mehrerer Silberfirmen und tätig im Mining-Bereich, zu seinen Gedanken bezüglich Bitcoin gefragt. Die Antwort war zur Abwechslung eine andere wie das, was man sonst so hört. Er könnte sich vorstellen, dass Bitcoin eine Erfindung der Fed ist, eingeführt als Testballon zum Sammeln von Erfahrungen für zukünftige Produkte. Kann das sein oder sieht Julian klare Argumente, die diese Möglichkeit unwahrscheinlich werden lässt? Also das ist natürlich jetzt schon mal eine Theorie, aber...
Ja, ich meine, er kann nicht solche Wörter verwenden. Also kann das sein? Es kann alles auf der Welt sein. Also es gibt so wenige Dinge, die nicht sein können. Also kann es sein? Ja.
Geile Antwort.
Aber trotzdem ist es unwahrscheinlich. Also er kann nicht schon wieder mit unwahrscheinlich kommen. Also es kann sein, ja, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt halt ganz viele solche Ideen und da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, von wem kommen diese Sachen. Ich kenne diese Person nicht, oder? Ich weiß nicht, welche Eigeninteressen diese Person hat. Also meistens, wenn er jetzt da natürlich, ich habe jetzt nur kurz gehört, dass der halt im Silberminenbereich und Minenbereich ist, ist halt typisch, dass zum Beispiel viele der Edelmetall-Fans eher schlecht über Krypto reden, weil sie halt ein bisschen Angst davor haben. Ist aber genau gleiches, wie zum Beispiel viele Bitcoin-Fans Angst vor Altcoins haben. Und es zieht sich eigentlich immer weiter und es ist ja jetzt nicht anders. Also von dem her, also ich gebe dem jetzt recht wenig Wert. Ist es möglich? Ja, es ist für mich extrem unwahrscheinlich. Aber es fällt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir nicht wissen, wer Satoshi ist. Mhm. Dass es jetzt wirklich die Fed ist, ich weiß es nicht genau. Das ist schon ein bisschen weit hergeholt, meiner Ansicht nach. Und ich sehe auch keinen einzigen Anhaltspunkt. Also wirklich keinen einzigen Anhaltspunkt, warum das so sein sollte.
Mhm. Ja, also ich denke, dass es die Fed ist deutlich unter 1% Wahrscheinlichkeit. Aber das ist
ja deutlich. Also ich glaube 0,0001%. Also da kann ich mir schon eher vorstellen, dass zum Beispiel, dass das eher irgendwie von der NSA ausgegangen ist und dass die zum Beispiel sagt, weißt du was, lass mich hier ein Geldsystem reinbringen, das für Kriminelle ist, so können wir die Kriminellen leichter aushebeln. Sowas kann ich mir noch ein bisschen eher vorstellen, als wie das ich mir jetzt denkt, das kommt von der Fed. Aber selbst das denke ich mir schon, das ist 0,01%. Also wie gesagt, möglich, ja, sehr unwahrscheinlich.
Was ich denke, was sehr wahrscheinlich ist, ist, dass wir alle eine Sache einfach noch nicht wissen, die eine Tatsache wäre. Also, dass dieses Satoshi-Game, also das ist, es ist fast schon ein bisschen so wie eine Religion, oder? Wenn man so fragt, wer ist Gott?
Ja,
so. Es ist so, wer zum Teufel hat die Scheiße gemacht, Mann? Das muss man doch irgendwann wissen.
Ja, und das ist auch etwas, was mich ein bisschen, gerade in letzter Zeit, ich finde, es ist über die letzten 3 Monate ein bisschen schlimmer geworden, dass ich das auch ein bisschen verstörend finde, wie viele dieser Bitcoin-Maximalisten wirklich irrationale, religiöse Ansätze plötzlich hier haben. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, umso stärker das werden würde, umso eher würde ich aus Bitcoin rausgehen und dem eher meinen Rücken kehren, weil ich das halt überhaupt nicht bin. Ich bin halt jemand, der sehr rational ist, sehr left-brained. Für mich, ich bin halt sehr wissenschaftlich. Ich bin jemand, der immer versucht, beide Seiten irgendwie zu argumentieren. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es hat totale Tendenzen, weil halt auch, wer ist das? Man sieht's nicht. Also es hat sehr, sehr Ähnlichkeiten, ja.
Ja, und das ist genau das, was es ja so interessant macht.
Interessanterweise muss man aber sagen, es wäre natürlich voll interessant, wenn man Bitcoin als Religion anmelden würde, weil es dann natürlich vom steuerlichen Status her und generell vom Schutzstatus einen plötzlich ganz anderen Ansatz hätte. Also, ja.
Ja.
Von dem her sollte sich das mal ein Bitcoin-Maximalist da annehmen, ja.
Das ist ein guter Punkt. Das ist lustig, ey. Geiles Gedankenexperiment. Ich glaub mir, also nach dem, was ich jetzt die letzten Monate wieder so alles gesehen habe und allgemein in den letzten Jahren, ich glaube, nichts ist unmöglich. Also wirklich, wie gesagt, alles ist wahrscheinlich, es ist unwahrscheinlich, aber es ist auf jeden Fall möglich, die Möglichkeit besteht. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das unterstreicht eben auch nochmal so ein bisschen das, dass der Mensch einfach allgemein immer gerne an etwas glaubt, oder das ist halt wieder das Ding, er glaubt an etwas gerne, er möchte gerne eine Geschichte sich erzählen und wenn es dann so Leute gibt wie du, und deswegen habe ich dich hier auch wieder mal auf den Podcast geholt, weil ich es einfach geil finde, wie du eben genau das machst, du bist sehr left-brain-oriented, aber hast trotzdem auch die Humbleness, dir alles immer anzuhören und differenziert zu antworten und differenziert zu analysieren, und das ist genau für mich der Grund, warum ich eben auch Leuten wie dir gerne zuhöre, bei einem Bereich, wo ich halt einfach selbst noch viel weniger Ahnung habe. Einfach weil ich das Gefühl habe, du hast dir wirklich über die Sachen Gedanken gemacht und sie nicht nur irgendwo gehört und wieder weitergegeben. So. Also deswegen schätze ich deine Arbeit.
Also ich glaube, dass einen richtig guten Wissenschaftler macht aus und das zieht sich eigentlich durch ganz viele Sachen. Es macht auch einen guten Unternehmer aus und es macht ganz, ganz, ganz viele Leute aus. Das macht immer diese Neugierde, dass du immer generell diese Tendenz hast, gerne etwas zu lernen und dich in Sachen gern reinfuchst, aber eben diese Humbleness, dass du weißt, dass es genug Sachen gibt, die du nicht weißt, die du nicht bedenkst. Und ich glaube, dass das auch einen guten Unternehmer ausmacht. Ein guter Unternehmer geht her und sagt, okay, ich habe zwar ein Gefühl, was der Kunde gerne hätte, aber weißt du was, ich mache das jetzt mal, aber dann teste ich das auch und dann schaue ich mir das auch mal an. Und das macht einen guten Unternehmer. Und ein Wissenschaftler macht genau das Gleiche. Er sagt genauso, ey, weißt du was, ich glaube, es ist A, aber lass es mal testen. Und das ist immer so wichtig. Und ich weiß nicht, es zieht sich für mich halt sehr, sehr durch. Und ich merke halt schon, dass viele Leute, die halt das überhaupt nicht haben, ja, die tun sich auch teilweise dann extrem schwer und verstehen vielleicht auch nicht, warum.
Ja, und ich möchte noch hinzufügen, dass ich wirklich glaube, dass auch mit dieser Neugier und vor allem mit dieser Humbleness auch eine Bereitschaft für etwas Unangenehmes hoch sein muss. Mm. Das heißt, humble sein, eben wie du gesagt hast, sich einzugestehen, dass man nicht alles weiß, das ist unangenehm. Mm-hmm. Und ja. Risiko eingehen ist unangenehm. Und dieses Unangenehme trotzdem zu bejahen im Leben, das macht, glaube ich, nicht nur erfolgreiche Unternehmer aus, sondern im Allgemeinen einfach auch erfolgreichere Leute, die eben Ja zum Leben sagen. Die sagen, okay, ja, es wird auch scheiße, aber genau deswegen sind wir hier, weil das eben auch da ist.
Ich war, letzte Woche war das, war ich in, also mit einer richtig großen deutschen Zeitung und die hat mich halt zu Bitcoin und so weiter befragt und dann wollte die halt, ich will jetzt da nicht ins Detail irgendwie reingehen, weil sonst kann man irgendwie rückschließen, wer das ist. Das will ich jetzt, ist jetzt auch nicht korrekt. Aber die Geschichte ist wichtig und dann fragte mich so die Frage, dass ich so, das weiß ich nicht. Ja, aber was würden Sie denn sagen, hat er gesagt. Ich gesagt, ich bleibe bei meiner Antwort. Ich weiß die Antwort nicht. Ich bin nicht qualifiziert genug, das zu beantworten. Ja, aber Sie müssen doch irgendwie eine Ahnung haben. Dann hat er gesagt, nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich weiß schon, wir leben in einer Welt, wo jeder glaubt, er muss von allem immer eine Ahnung haben, aber die meisten Leute haben Ahnung von nichts und eine Meinung zu allem. Und bei mir ist es vielleicht andersrum. Ich habe Ahnung von recht wenigen und dort habe ich dann eine starke Meinung. Und zum ganzen Rest halte ich mich komplett zurück. Und das war so eines dieser Themen, wo ich gesagt habe, ich bin die falsche Person.
Ja,
ich weiß es nicht. Und das ist echt, du merkst, wie unsere Gesellschaft das teilweise schon gar nicht akzeptiert.
Ja, es ist so krass. In meinen Augen erklärt das gerade 98% aller Verschwörungstheorien. Leute, die einfach nicht zu Hause sitzen. Die können einfach nicht zu Hause da sitzen und sagen, fuck, ich weiß einfach nicht, was gerade abgeht in der Welt. Ich muss es jetzt wissen, ich muss es mir jetzt irgendwie erklären.
Ja. Geil. Na, ist so. Ja, du hast vollkommen recht. Und das ist, ja, es macht es natürlich immer sehr schwierig. Aber es ist sehr leicht, jemanden anzulügen. Und am leichtesten ist es, sich selbst anzulügen. Und das ist halt das Gefährlichste. Weil man dann in dieser Lüge lebt und kommt man nicht viel weiter.
Mega.
Du bist jetzt wo?
Ich bin jetzt in Korsika aktuell noch.
Ah, cool.
Wir haben, ich weiß nicht, ob du Ben Sattinger kennst. Der hat Online-Trainer-Lizenz vor 6 Jahren gegründet. Das ist ein Kollege von mir, mit dem ich eben in Thailand baue, und der hat sich noch ein Katamaran gekauft dieses Jahr.
Ach, krass.
Und das war mein erster Katamaran-Trip, eine Woche auf See, und wir sind dann auch von Rom nach Korsika gesegelt, was sehr geil war. Und jetzt klappern wir, weil meine Freundin, die ist aus den Staaten, und die hat mich schon seit 4 Jahren, fragt sie mich immer wieder, Misha, ich will endlich mal Italien sehen und Frankreich sehen. Und jetzt habe ich gesagt, also Schatz, zu deinem 30. Geburtstag machen wir jetzt einfach mal so 2 Monate lang Europa. Also gehen wir halt überall hin, Schweiz, cool. Griechenland, Berge, Italien, Süditalien, Rom.
Ja, ist ja eh gerade perfekte Zeit, also ich meine ganz ehrlich.
Also ich bin überrascht, wie krass die Korsianer oder Korsen, die Korsen, glaube ich, die sind ultra entspannt. Also ich habe das noch nie gesehen, seit Covid ausgebrochen ist, dass im Supermarkt selbst die Mitarbeiter keine Masken tragen zum Teil. Also, jeder ist so völlig easy drauf. Geile Leute hier, also voll entspannt, alles. Feier ich.
Krass, wie lange bleibst du jetzt noch?
Wir fahren, wie sagt man, wenn man in einem Schiff fährt?
Segelt?
Es ist eben kein Segelboot mehr, es ist ein...
Achso, ja, glaube ich, dann fährt man.
Ja, wir fahren jetzt nach Sardinien, dann sind wir 2 Wochen in Sardinien und dann geht's nach Berlin.
Ja, okay, das ist ja ein ganz kurzer Hopser nur, das sind ja 14 Kilometer.
Ja, genau, und dann geht's nach Berlin und dann geht's in die Schweiz und dann geht's nach Portugal und dann ab September bin ich dann schon fast wieder in deiner Nähe. Dann bin ich nämlich in Thailand für die nächsten 6 Monate, ja.
Cool, okay, cool. Ja, bei uns hoffentlich, dass die Grenzen hier aufgehen, also so mit Ende Juli, und dann wollen wir nach Europa und dann mal wirklich 4-6 Wochen in Europa. Also das.
Ja, wir haben immer noch etwas offen, weil ich kann mich erinnern, bevor das Ganze losging, der Spaß vor 1,5 Jahren, da hast du mich noch irgendwie eingeladen zu einem Event und wir wollten uns da mal connecten und was Geiles machen und dann...
Ich weiß, aber da ist zurzeit mal, also physische Events ist bei uns seit mal gar nichts. Ja. Einfach aus dem Grund, weil es einfach zurzeit null Planbarkeit bei mir hat. Also,
das kriegen wir hin.
Aber dann
kriegen wir hin.
Alter, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und bei uns ist auch mal eine Südamerika-Reise geplant. Ja.
Geil.
Also,
We stay in touch, my friend.
Ja. Misha, hat mich total gefreut, mich Alter. Hey, ganz liebe Grüße. Danke dir.
Vielen Dank, dir auch.
Wir hören voneinander.
Ciao.
Bleib gesund, pass auf dich auf. Tschüss.
Much love. Peace. Alright, da sind wir nochmal und ich bin sehr gespannt, was du heute aus dieser Folge gezogen hast und bin auch sehr offen auf eine Diskussion zu diesem Thema. Wir haben wie immer die Folge auch in den Chainless Tribe gepostet und werden dort auch wieder eine Umfrage machen, wo du dann auch nochmal die Folge kommentieren, bewerten kannst. Und falls du dich für das Thema Investieren interessierst und es noch nicht mitgekriegt hast, wir hatten vor ein paar Wochen die Chainless Life Finance Week, wo wir nicht nur ein sehr geiles Interview mit Pascal Brütsch und Christian Meyer gehabt haben hier auf dem Podcast, sondern ich habe auch über meine Anlagestrategie und meine Erstklassen ein YouTube-Video gemacht und dort gehe ich auch auf das Chainless Invest Zertifikat ein, welches ich auch im Podcast hier erwähnt habe. In meinen Augen ist das die perfekte Strategie für alle, die, wie Julian es auch angesprochen hat, gerne den Markt outperformen möchten, aber die Zeit und die Energie nicht haben, sich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen investiere auch ich jeden Monat einen schönen Betrag in dieses Zertifikat, bin bereits 5-stellig investiert und kann dir auch empfehlen, dir das Ganze mal genauer anzuschauen. Sofern du schon ein bisschen Erfahrung hast und weißt, was ein Zertifikat ist, sonst würde ich dir wahrscheinlich doch eher anraten, dich zuerst mal mit der Grundmaterie zu beschäftigen. Alle Links sowohl zum Podcast, zu meinem YouTube-Video als auch zum Chainless Invest findest du in den Shownotes. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, hau rein, dein Mischa. Peace out.